herzlich willkommen zu Fit for Digital, der Lernpodcast zur digitalen Transformation der WK Learning Group.
Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
Herzlich willkommen zu Folge 3 unserer Podcast-Reihe unter der leicht provokanten Frage: Darf Arbeit Spaß machen? Ja, was bedeutet Spaß? Da verstehen viele Leute sehr viel unterschiedliche Dinge. Ich würde es jetzt mal unter den Synonymen Freude, Erfüllung und Glück zusammenfassen. Und wenn wir das als Spaß definieren, dann sollte Arbeit auf jeden Fall so etwas sein und so etwas machen mit uns. Denn Arbeitsorte sollten Orte sein, an denen wir uns entfalten können, an denen wir mitwirken und mitgestalten können. Und sie sollten natürlich Orte sein, an denen ein respektvolles, faires Miteinander möglich ist. Arbeitsorte sollten keine Orte sein, an denen wir Angst haben müssen oder nicht respektiert werden oder uns auf irgendeine andere Weise unwohl fühlen. Und ich würde sogar sagen, Arbeit sollte nicht ausbrennen und dafür sorgen, dass wir verwelken wie eine Blume, um es mal in eine Bildsprache zu packen, sondern Arbeit sollte uns entzünden. Und das tut sie im besten Fall, wenn sie eine Umgebung schafft, in der wir selbst sein können, oder eine Umgebung, in der wir keine Rolle spielen müssen. Eine Rolle, die einfach nicht uns entspricht. Digitale Transformation bedeutet, wie ich in der ersten Folge erwähnt habe, ja nicht nur die technische Neuerung durch Tools und Systeme, sondern es bedeutet vor allem, dass der Mensch wieder mehr in den Mittelpunkt rückt. Und das bedeutet eben auch, dass Arbeit, wie sie früher an den Fabriken wahrgenommen wurde, zum Beispiel in der Industrialisierung, heute ganz, ganz anders aufgefasst und verstanden werden kann und auch verstanden werden darf. Sie waren früher Orte, an denen wir eben eine Rolle gespielt haben, und sind es zum Teil heute auch noch. Das fängt beim Bewerbungsprozess an, wo jeder Bewerber versucht, sich möglichst gut und passend darzustellen. Und oft spielt der Bewerber in diesen Minuten auch seine Rolle perfekt. Aber vielleicht merkt er im Alltag später, dass das nicht die Rolle ist, die ihm liegt und in der er sich wohlfühlt und in der genau das leisten kann, was er eigentlich zu leisten fähig ist. Wenn wir an die Zukunft der Arbeit denken, dann sollte dieses Wahrnehmen, dieses Rollenprinzip eigentlich immer unwichtiger werden, weil so eine Rolle ist oft verbunden ja auch mit einem Verkleiden. Ja, so wie im Theater spiele ich die Rolle des Managers und ziehe mir vielleicht einen Anzug und eine Krawatte an. Das kann man auch daran sehen, dass bei vielen Firmen häufig jetzt dazu tendiert wird, so ein bisschen das Dresscode gar nicht mehr anzugeben oder direkt casual auf die Einladung zu schreiben, so dass die Leute einfach so kommen können, wie sie sich wohlfühlen, ohne dass sie sich in ein bestimmtes Korsett, sage ich mal, zwingen müssen. Denn wer läuft schon freiwillig zu Hause mit Sakko und Krawatte rum oder mit anderen Dingen, die nicht bequem und einfach gut, normal und schön sind? So bedeutet es aber natürlich nicht, dass wir uns gar nicht mehr verkleiden, weil es gibt natürlich klar bestimmte Branchen, da ist es einfach notwendig, wegen der Sicherheit, wie Arbeitsschutz oder Brandschutz oder eben wegen hygienischen Sachen, wie in einem Krankenhaus oder beim Arzt. Und in bestimmten Branchen ist es einfach normal und notwendig, dass man das macht und es ist auch vollkommen in Ordnung, aber in vielen anderen Branchen hingegen wirkt es zunehmend unauthentisch und abgehoben und fremd. Und das ist sicher einer der Gründe vielleicht auch, warum zum Beispiel die Bankenbranche gerade sehr im Umbruch ist und um Bewerber kämpfen muss, weil sich, wenn man das so beobachtet, anscheinend weniger Leute da wohlfühlen in dieser Rolle des Bankers und andere Jobs machen wollen. Ja, was bedeutet eigentlich dieser Mindshift konkret für die Praxis, könnte man jetzt fragen. Also warum sollte Arbeit Spaß machen oder warum muss sie sogar Spaß machen? Eigentlich ist es ganz einfach. Die Antwort ist die, dass wir in Zeiten der Disruption, der Komplexität, der Ungewissheit und ja auch in Zeiten des Fachkräftemangels ganz einfach Mitarbeiter brauchen, die nicht nur wegen der Pflicht ihren Job erfüllen oder weil sie sich irgendwie dazu berufen fühlen, sondern dass wir Mitarbeiter brauchen, die mitdenken, die neue Ideen generieren, die Innovation schaffen und die einfach mit überlegen, wie man Dinge optimieren und Prozesse verbessern kann. Und gleichzeitig ist die Automatisierung natürlich auch eine der Möglichkeiten, solche unliebsamen Tätigkeiten abzugeben an IT-Systeme zum Beispiel oder sich zumindest davon unterstützen zu lassen. Wie hat zum Beispiel das Kopiergerät oder später der Scanner die Welt verändert? Abschreiben AD, juhu. Heute gibt es Foto-Apps fürs Handy mit integrierter Wort- und Schrifterkennung, die das Digitalisieren von Dokumenten erleichtern. Und es wird immer mehr solcher Sachen geben. Und es ist einfach Wahnsinn, was sich da in den letzten Jahren getan hat und wie man sich da heute das Leben um so vieles leichter machen kann. Es gibt Sprachassistenzsysteme, von denen unsere Großelterngeneration wahrscheinlich nur geträumt hat. Andromeda, mach mal bitte das Licht an und schwupps ist das Licht im Wohnzimmer an und keine Ahnung, die Musik spielt die man sich gerade wünscht. Es ist erstaunlich, was man heute mit Assistenz- und Automatisierungssystemen alles machen kann und wie man sich quasi die Arbeit erleichtern kann, sodass man ja gerade eben unliebsame Arbeit gar nicht mehr erledigen muss oder vielleicht viel weniger erledigen muss. Vielleicht können Sie sich ja an so einen Wow-Moment erinnern, den Sie hatten in letzter Zeit, wo Sie so dachten, Mensch, wach, genial, was da möglich ist und es geht ja viel einfacher, als ich eigentlich dachte, mit der Technik, die es heute gibt. Digitale Transformation ist also die Chance, der Arbeit einen neuen Sinn zu geben, Arbeit neu zu denken und eben technische Helferlines aller Art zu nutzen, damit wir mehr Spaß in Anführungsstrichen haben und so die Arbeit einfach wieder schöner, besser, freudvoller machen. Aber ich muss gleich dazu sagen, Achtung, das alleine genügt leider nicht. Denn neben all dieser Technik und der schönen neuen Welt, die damit geschaffen wird, brauchen wir auch eine Umgebung, die uns wohlfühlen lässt und eine Umgebung, eine Arbeitsumgebung, die die Wertschätzung und Vertrauen erzeugt. Ja, wir brauchen Kollegen, mit denen wir uns auf Augenhöhe unterhalten können, mit denen wir uns austauschen können und auf die wir uns verlassen können. Und die Kollegen wiederum wollen auch, dass sie sich auf uns verlassen und sich von uns respektvoll behandelt fühlen können. Es ist also an der Zeit, oder es ist die Aufgabe von Firmen, dafür einen geeigneten Rahmen zu schaffen. Das kann man zum Beispiel unter dem Stichwort Vertrauenskultur zusammenfassen. Vertrauenskultur bedeutet einfach, dass man sich wegbewegt von Kontrollmechanismen, wie zum Beispiel der Stechuhr und Maßnahmen anbietet und entwickelt, die Vertrauen ermöglichen. Das kann zum Beispiel die gleichnamige Vertrauensarbeitszeit sein, aber das kann auch agiles Arbeiten sein, was ganz einfach Vertrauen braucht, damit es gelingen und funktionieren kann. Also ich kann keinen Scrum-Prozess etablieren in einem Unternehmen, wo Kontrollmechanismen herrschen wie Kontrolle von Arbeit durch einen Vorgesetzten oder das Einhalten bestimmter Vorgaben in bestimmter Zeit und so weiter. Das funktioniert einfach nicht, wenn ich solche agilen Methoden einführen und nutzen möchte. Ja, vertrauensbildend kann auch so etwas sein, dass man den Mietwagen zum Beispiel abschafft für einzelne Personengruppen. Das gibt es auch schon in Firmen. Und es gibt natürlich auch Firmen, die gehen so weit, dass sie die Gehälter offenlegen und damit vollkommen transparent machen. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und man muss da nicht immer sofort mit der Keule und mit der Sense alles wegmähen und irgendwie umkrempeln. Man kann auch in den kleinen Schritten anfangen und einfach ausprobieren und gucken, wie es funktioniert und Stück für Stück so eine Umgebung schaffen, in der Vertrauen entstehen kann. Wie kann man das zum Beispiel machen? Ich möchte zum Abschluss gerne 3 Tipps geben, wie man nicht nur als Führungskraft übrigens mit relativ einfachen Mitteln Vertrauen und Wohlfühlen in der Arbeit fördern kann. Erstens, man darf und sollte ehrliche Komplimente machen. Die Reinigungskraft oder der Hausmeister sind oft Personen, die unsichtbar ihren Job erledigen und oft gar nicht wahrgenommen werden, weil sie vielleicht auch nicht so präsent sind. Aber natürlich funktioniert alles ohne sie gar nicht. Und das darf man durchaus auch mal sagen und ihnen mitteilen oder vielleicht einen kleinen Notizzettel auf dem Schreibtisch hinterlassen. Und schon hat man für eine kleine Geste gesorgt, die bei den Leuten mit Sicherheit sehr gut ankommen wird. Aber man kann natürlich auch der Kollegin einfach mal sagen, dass sie heute so strahlt und dass ihr das besonders gut steht. Warum nicht? Oder man erzählt der Bäckersfrau hinter der Theke, wo man morgens immer seine Semmel holt, dass man es total toll findet, dass sie trotz diesem Andrang, der da morgens herrscht und dieser ewig langen Schlange und den Leuten, die ungeduldig schon mit den Hufen scharren, dass man es total toll findet, dass sie immer so geduldig bleibt und einfach auch nett und freundlich dabei. Und das darf man auch einfach mal sagen, ohne dass man sich irgendwie unwohl fühlen muss oder denkt, das ist vielleicht irgendwie zu vieles gut. Nein, das sehe ich gar nicht so. Ich finde, es ist total in Ordnung und total gut. Und wenn man das öfter mal gemacht hat, kann ich versprechen, erzeugt man immer ein Lächeln und auch bei sich selbst immer ein kleines Highlight im Tag. Der zweite Tipp, den ich empfehle, ist, einfach mal neue Meeting-Regeln auszuprobieren. Es gibt zum Beispiel den sogenannten Check-in am Anfang einer Besprechung oder eines Meetings. Und der Check-in ist ganz einfach. Beim Check-in reflektieren alle Teilnehmer des Meetings, die gerne möchten, ganz kurz, wie es ihnen gerade geht, was sie gerade beschäftigt oder woran sie gerade gedacht haben, also was bei ihnen gerade so los ist. Und dabei finden sowohl berufliche wie auch private Themen Platz. Also man muss beide Bereiche, muss nicht beide Bereiche irgendwie einfassen, aber man sollte einfach mal kurz erzählen, was bei einem gerade so los ist. Das kann zum Beispiel sein, ja, ich habe heute Morgen ewig gebraucht hierher, ich hatte so einen Stau und dann da war da vor mir so ein Autofahrer, der hat mich total genervt und ja, ich muss jetzt erstmal runterkommen, ich bin noch ein bisschen aufgewühlt. Oder man erzählt, dass man gerade eine wichtige E-Mail verfassen muss und dass man da dran sitzt und das heute noch rausschicken muss und da gerade dran gedacht hat und deswegen ja ein bisschen unruhig ist. Oder man kann auch ganz einfach erzählen, dass es einem vielleicht heute nicht gut geht, wenn man krank ist, schlecht geschlafen hat, die Kinder wieder wach waren oder. All diese Themen dürfen Platz finden und es erzeugt einfach eine Atmosphäre des Vertrauens und jeder bekommt die Möglichkeit, durch das Erzählen das Erlebte abzulegen und vielleicht irgendwie wegzupacken und sich einfach dann voll und ganz auf das Meeting zu konzentrieren. Eine andere Meeting-Regel oder ein anderes Meeting-Format sogar ist das Walk-and-Talk-Meeting, was ich auch total empfehlen kann und was ja, mal was ganz anderes ist, was man unbedingt mal ausprobieren sollte. Walk-and-Talk-Meeting bedeutet, dass ich nicht, wie sonst üblich, mich irgendwo in einen Besprechungsraum setze oder vielleicht auch in die Cafeteria und dort meine Besprechung abhalte, sondern dass ich einfach rausgehe in die Umgebung. Und das sollte jetzt, auch wenn das Büro ja mitten im Zentrum steht, vielleicht nicht die überfüllte Hauptstraße sein, wo es laut ist und Autos hupen und Verkehr stört, sondern am besten wäre es, wenn man ja eine kleine Grünfläche hat, einen kleinen Park in der Nähe oder ein Feld, eine Wiese, irgendwas, wo man so ein bisschen laufen kann, ein bisschen ja Ruhe hat. Und da geht man dann einfach zusammen hin mit demjenigen oder mit den Leuten, mit denen man Dinge besprechen möchte und hält das ganze Meeting im Gehen ab. Also man läuft und bespricht Dinge, man kann wunderbar sein Smartphone oder sein Tablet nutzen, um sich Notizen zu machen. Und wenn man das nicht möchte, kann man natürlich auch seinen Stift und seinen Block mitnehmen, auch kein Problem. Und ja, es ist erstaunlich, was da entsteht und was da passiert, wenn man ein Meeting im Gehen abhält. Also die Gehirnzellen werden frisch durchblutet. Man kann zum Teil einfach leichter reden, weil man sich nicht direkt frontal in die Augen blickt, sondern nebeneinander mehr herläuft. Und auch die Umgebung hat einen sehr direkten Einfluss darauf, wie wir uns verhalten, wie wir erzählen, wie wir das Meeting gestalten. Ja, da können ganz erstaunliche Dinge passieren. Also einfach mal ausprobieren und mal machen. Ich kann das sehr empfehlen. Und gerade für Meetings, die vielleicht ein bisschen ja schwierige Themen haben, ein bisschen kritischer sind, ist so ein Walk-and-Talk-Meeting genau das Richtige, um einfach mal rauszugehen. Dritter Tipp. Das ist ein Tipp, den ich ganz Mutigen empfehle und vielleicht auch ganz spontanen Menschen. Und dieser Tipp bedeutet, einfach mal alte Verhaltensmuster durchbrechen und was Neues wagen. Ja, das bedeutet aber nicht, dass man jetzt im Juli plötzlich in der Badehose im Büro erscheint. Wobei, könnte man vielleicht mal versuchen und gucken, was passiert. Und vielleicht hat man auch für einige Lacher gesorgt. Aber man kann vielleicht einfach mal sein Team zu sich nach Hause einladen und gemeinsam kochen, anstatt zum Beispiel immer zu Weihnachten auswärts essen zu gehen mit der gesamten Mannschaft. Oder, das habe ich selber ausprobiert, man bringt einfach spontan sein Schulkind mit zur Arbeit, weil gerade in den Ferien keine andere Betreuungsmöglichkeit ist. Und ich kann so viel verraten, es entstehen erstaunliche Dinge durch diese andere Situation. Also man entdeckt zum Teil einzelne Kollegen ganz neu, weil sie sich ja, im Umgang mit Kindern unverkrampfter und einfach ja, natürlicher verhalten und gar nicht so sehr an ihre Rolle denken und ihre Rolle spielen, die sie vielleicht sonst im Berufsalltag mal haben. Ja, probieren Sie es einfach mal aus und schauen Sie, was passiert, und trauen Sie sich einfach mal mit solchen kleinen Dingen das Vertrauen in Ihrem Team oder Ihrer Abteilung zu stärken. Und ich kann schon mal verraten, in den nächsten Wochen wird es in unserem Podcast noch ein Interview zum Thema Vertrauen geben und welche Rolle es für die Kultur in einem Unternehmen spielt. Und deswegen bleiben Sie dran und schalten Sie wieder ein. Und ich verabschiede mich hiermit und wünsche noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.